meiner Seite einen schönen guten Morgen. Und ja, ich habe heute auch eine geschichtsträchtige Herbstbotschaft für euch. Geschichtsträchtig, weil wir wieder aus Apostelgeschichte lesen werden. Wir waren letztes Mal Apostelgeschichte 7 und haben uns ja die Predigt von Stephanus am Hohen Rat angeschaut. Und damals, vor den paar Wochen, haben wir uns die Kunst der Selbsttäuschung angeschaut. Wie wir doch dazu fähig sind, uns gerne selber zu täuschen. Und warum der Mensch sich von Gott abwendet. Dass dieses Abwenden von Gott aus einer Motivation der Torheit heraus geschieht. Heute möchte ich daran anschließen. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Apostelgeschichte 7, die Verse 42 und 43. Das Thema wird sein, wenn Gott sich abwendet. Und diese Botschaft ist eine Warnung und soll auch eine Einladung zur Umkehr sein. Und damit hat es auch was mit dem Herbst zu tun, ja? Abschied, sich verabschieden. Wir lesen Apostelgeschichte 7 und ich lese noch den Vers 41 mit, weil das zum Verständnis besser ist. Sie, also Israel, machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buch der Propheten: Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahm das Zelt des Molochs mit und das Sternbild des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht habt, sie anzubeten, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Der Bericht, den wir hier lesen, ist ein sehr interessanter Bericht, weil er ein Musterbeispiel dafür ist, wie die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ausschaut. Und wie Gott auf den Menschen auch in dieser Beziehung eingeht. Stephanus behandelt hier keine Theorie, keine Ideologie, ist keine erfundene Geschichte, die Stephanus behandelt, sondern tatsächlich geschehene Geschichte. Es geht hier aber nicht nur um die Geschehnisse, die damals mal geschehen sind, sondern es ist eine Geschichte, die lange vorher auch vorhergesagt worden ist, was passieren wird. Und zusätzlich dazu ist die Geschichte selbst, die Stephanus hier dem Hohen Rat predigt, ist diese Predigt selbst eine Prophetie. Sie teilt uns nämlich mit, was auf uns, was auf dich zukommt, kommen wird, wenn wir uns dem Evangelium, das uns gepredigt wird, unveränderlich entgegenstellen. So wie der Hohe Rat vor dem Evangelium vom Herrn Jesus Christus nichts wissen wollte, und so wie auch Israel, das wurde damals im Alten Testament von den Propheten verkündigt wurde, von ihrem Gott nichts mehr wissen wollte. Wenn wir also heute in die Vergangenheit unserer Menschengeschichte blicken und verstehen wollen, was damals geschehen ist, oder wenn wir auch aktuell in unsere Geschehnisse, in unserer Geschichte, was jetzt passiert, verstehen wollen, warum das passiert, was passiert, dann müssen wir auf das horchen, was Stephanus uns hier mitteilt. Dann müssen wir auf die Prinzipien, die Stephanus hier uns mitteilt, Acht geben und daraus lernen. Und vergessen wir nicht, dass Stephanus der erste Märtyrer war, der aufgrund der Wahrheit, der offenbarten Worte Gottes, des Evangeliums, sein Leben lassen hat müssen. Nicht wegen irgendeiner Ideologie oder wegen sozialer oder politischer Engagement, sondern um des Herrn willen. Wir haben bei der letzten Betrachtung des Textes schon gesehen, dass der Zustand unserer gegenwärtigen Welt, wie sie jetzt eben ist, darauf zurückzuführen ist, dass Männer wie auch Frauen sich von Gott und von Gottes Führung durch sein Wort abwenden. Und das geschah und geschieht aus einer Haltung, einer Selbsttäuschung oder aus einer Torheit heraus. Aber Stephanus geht heute Morgen in unserem Text nochmal einen Schritt weiter. Er zeigt uns ein Prinzip auf, das für uns wichtig ist, damit wir unsere Welt verstehen können. Er zeigt uns auf, wie wichtig Weltgeschichte ist. Er zeigt uns aus, dass man aus der Weltgeschichte Erkenntnisse ziehen kann. Und er zeigt uns, dass es nicht nur der Mensch ist, der Geschichte schreibt, sondern vor allem Gott aktiv ist. Und so habe ich die Predigt in drei Punkte gegliedert. Erster Punkt, abgewandt. Gott aber wandte sich ab. Zweiter Punkt, dahingegeben. Und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Und der dritte Punkt, weggeführt. Ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Abgewandt. Als der Mensch Gottes Wege verlässt, als er mit Gott und mit diesem Mose nichts mehr zu tun haben wollte, als sie in einem Götzendienst verfallen sind, da lesen wir, da hatte sich Gott von ihnen abgewandt. Wenn wir uns unsere Weltgeschichte anschauen, wenn wir den Aufstieg und den Niedergang von Gesellschaften, von Weltreichen, von Imperium uns anschauen, dann entdecken wir eine Dynamik, die immer und immer wieder auftritt. Ein Weltreich steigt empor und fällt wieder ab und verschwindet, während ein anderes wieder aufsteigt und wieder abfällt. Es ist eine Wellenbewegung, die wir feststellen, auf und ab. Und wir fragen uns natürlich, was ist die Ursache dafür? Und Philipp, Wissenschaftler machen Forschungen und schauen, ja, warum ist das Römische Reich untergegangen und dieses und jenes. Die Welt stellt fest, dass kein Imperium, kein Reich dauerhaft besteht. Und man fragt sich natürlich, ja, hat es soziale, politische, wirtschaftliche Gründe oder warum gibt es überhaupt diese neue Weltordnung, die immer wieder umkämpft ist? Und da müssen wir sehen, dass die Welt einen Glauben hat. Die Welt glaubt an die Kraft der Evolution. Diese Macht würde dafür sorgen, dass sich jede Menschheit und jede Generation zum Guten entwickeln würde. Und dass das Menschengeschlecht von Geschlecht zu Geschlecht eigentlich empor sich erhebt und besser wird. Und der Glaube an Gott wurde zugunsten der Evolution eigentlich völlig aufgegeben. Wir sind ja heute fortschrittlicher, aufgeklärter der Gesellschaft. Wir haben Gott nicht mehr nötig. Die Gesellschaft sagt, ja, der Mensch steht in einem Kampf. Wenn du geboren wirst, musst du kämpfen. Wenn du dann erwachsen wirst, musst du arbeiten, dass du was zu essen kriegst. Du musst dann irgendwann heiraten und kriegst Kinder und du musst Wissen anhäufen, damit du nicht dumm bleibst, sondern dass das einen Fortschritt macht. Und mit diesem Wissen führt man natürlich auch Kriege. Und die Kriege entdecken natürlich immer wieder was Neues, neues Land, neue Errungenschaften und schafft neue Grundlagen. Dadurch entstehen Siege. Und das sollte eigentlich unsere Gesellschaft emporheben. Der Mensch stirbt, ein neuer Mensch kommt empor. Und so sollte es eigentlich wie eine Stufe immer wieder weiter nach oben gehen. Jetzt passt dieses Bild aber nicht in die Tatsachen, was wir vorfinden. Wir sehen, ein Reich steigt auf und fällt wieder nach unten. Und die Welt und die Wissenschaftler können sich das eigentlich nicht wirklich erklären. Warum ist das eigentlich so? Es ist eine Umkehr aller Fortschritte, die wir erleben. Und das kann die Welt nicht verstehen. Es gibt keine befriedigende Antwort dafür. Und so gibt's Menschen, die in diesen Zeiten leben, wenn es rapide nach unten geht, die suchen natürlich irgendwo Erleichterungen und fallen in Alkoholsucht, in Drogensucht, Vergnügungssüchten. Man flüchtet aus unserer Welt in Traumwelten hinein und sucht nach Mächten, die irgendwie bestehen können. Und Stephanus schreibt uns, um unsere Geschichte besser zu verstehen, auch da was mit. Und er gibt uns mit, um den gegenwärtigen Zustand der Welt zu begreifen, darfst du nicht nur auf das sehen, was der Mensch tut. Wir dürfen nicht nur auf das schauen, was wir aktiv hervorbringen, sondern ausschlaggebend ist das, was Gott gegenwärtig tut. Und ich habe schon gesagt, Gott ist aktiv. Dass Menschen das in unserem Alltag, in unserer Weltlage nicht begreifen, das ist eine andere Sache. Das zeigt aber die Verwirrung, dass die Menschen sich nicht mehr auskennen. Wenn wir aber Gottes Wort nehmen, dann wissen wir von Anfang an, was Gott für eine Geschichte mit uns Menschen geschrieben hat. Gott schuf die Welt. Und er hat alles wunderbar gemacht und er hat den Menschen in eine perfekte, harmonische Welt hineingesetzt. Und Gott und der Mensch in dieser Welt hatten eine gute Gemeinschaft. Es war alles wunderbar. Eigentlich das, was die Menschen heute durch die Evolution erreichen wollten, hatten die Menschen schon. Und das berichtet die Bibel uns auch, bis der Mensch das Steuerrad seiner Geschichte selber in die Hand genommen hat und die Welt und seine Weltgeschichte an die Wand fuhr. Und es zum Sündenfall kam. Und die Bibel gibt uns eine Diagnose, die uns ganz klar zeigt, was die Folgen dieses Sündenfalls gewesen ist. Was waren die Auswirkungen am Sündenfall für die Erde und für die Menschen? Wir können es bestimmt mir da weiterhelfen. Was für Auswirkungen gab es nach dem Sündenfall? Es hat der Tod geherrscht, der vorher nicht da war. Was noch? Schmerzen, Krankheiten, Leid, all das hat vorher nicht existiert. Was noch? Mangelerscheinungen, Hunger zum Beispiel, ja. Das sind viele, viele Ereignisse. Aber was noch? Was hat den Menschen selber noch betroffen? Schamgefühl, ja. Dass er gemerkt hat, dass er Unrecht hat, dass irgendwas in seinem Leben ist, was ihn zurückziehen lässt, ja. Dass er die Gemeinschaft meiden möchte, vor allem mit Gott. Menschen wurden aber nicht nur ins Schamgefühl getrieben, sondern es ging noch weiter. Was konnte der Mensch nicht mehr tun und was hat er stattdessen immer mehr und mehr getan? Ab dem Moment war der Mensch nicht mehr im Herzen gut, sondern böse. Und das, was der Mensch getan hat, waren immer Werke, die böse gewesen sind, weil er versklavt wurde in die Sünde, versklavt wurde, Böses zu tun und das durch einen neuen Herrn, dem er angehört hat. Und das war Satan. Er war in sein Reich eingedrungen. Und als solcher hat er das Böse geliebt und das Gute gehasst und wurde zum Gotteslästerer und zum Götzendiener. Und wenn wir auf unsere Menschheitsgeschichte zurückblicken, sehen wir all diese Auswirkungen davon. Da sehen wir, warum Krankheit, Not, Krieg, Naturkatastrophen und Seuchen, all das vorhanden ist. Dies ist die Diagnose, was uns die Bibel gibt und erklärt. Der Mensch hat sich nicht verbessert, sondern ist abgestürzt. Und das Element der Bestrafung, weil Sünde in unser Leben kommen ist, sehen wir auch, dass Gott den Menschen aus dem Paradiese treiben musste. Das war die Auswirkungen. Aber Gott wollte das eigentlich nicht. Und Gott will auch nicht, dass dieser Zustand bestehen bleibt. Und das ist die gute Nachricht. Und deswegen sind wir heute Morgen auch hier. Und ich möchte mit euch aus 2. Korinther lesen. 2. Korinther, 4. Kapitel, die Verse 3 bis 6. Und hier sagt Paulus, dass sie was von Gott weitergeben, sein Wort weitergeben, eine Offenbarung der Wahrheit weitergeben, die den Menschen verborgen geblieben war. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie dem Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Der Gott dieser Welt oder der Gott des Zeitalters hat den Sinn und die Gedanken der Menschen, die mit Gott nichts wissen wolltet, verblendet, sagt uns die Schrift. Zugedeckt. Der Teufel, Satan, regiert in dieser Welt, wenn es heißt, der Gott dieser Welt. Und er hat eine Macht über die Männer und Frauen, die getrennt von Gott sind, damit sie eben nicht Gottes Wahrheit, Gottes Licht erfahren und erkennen sollen, verblendet er die Menschen und führt sie in Götzendienst, weg von Gott. Und das ist die Auswirkung, was man heute auch gelesen hat, dass sich Gott abwendet. Gott wandte sich ab, ja. Gott wendet sich ab, aber er gibt die Menschen nicht auf. Er gibt die Welt nicht auf. Und das ist die gute Botschaft für heute Morgen. Gott beschloss, das Böse unter Kontrolle zu halten. Er will das Böse eingrenzen. Und meine Frage ist, wie macht es Gott? Wie macht Gott das, dass dass Sünde eingegrenzt wird? Wie macht es Gott, was vermitteln hat er in der Hand oder was setzt er ein, damit der Mensch nicht dauerhaft sündigt, dass die Sünde sich nicht ausbreitet? Vorschläge. Durch die Regierung, danke. Ein Weg. Durch die Regierung. Es gäbe noch einen anderen. Was ist in uns drin? Das Gewissen. Ja. Dazu schlagen wir mal Römer 13 auf. Eine Stelle, die wir uns immer wieder auch hervorholen müssen. Und da heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Warum? Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Warum hat die Gott verordnet? Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber von der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin. Eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Hier finden wir beide Teile wieder. Wenn wir Böses tun, haben wir schlechtes Gewissen. Und deswegen wollen wir das Böse besser nicht machen. Aber machen wir es trotzdem und werden erwischt, werden wir vom Staat dafür bestraft. Und das verhindert, dass sich das Böse ausbreitet und zu sehr um sich greift. Die Regierung ist also keine menschliche Erfindung, wie viele vielleicht meinen, sondern ist von Gott eingesetzt worden mit einem Zweck. Gott setzt alle Menschen eine Grenze. Allein schon die Tatsache, dass der Mensch nur 70 bis 80 Jahre lebt und danach stirbt, ist eine Grenze gesetzt. Aber jeder lebt auch in einem Land, wo es Gesetze gibt, wo es Begrenzungen gibt, damit eine Ordnung aufrechterhalten werden kann. Und er hält auch die Geschichte von Menschen unter seiner Kontrolle. Weil er Regierung kontrolliert, kann er auch die Geschichte von Menschen kontrollieren. Doch die Welt stellt sich gegen Gott und spricht, warum greift Gott nicht ein bei all dem Leid, was geschieht? Wieso lässt Gott das Elend zu, das um uns herum geschieht? Wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, in dem die Menschen Gott verspotten und verlachten. Wir leben in einer Zeit, wo über Gott und auch über seine Ordnungen, über sein Wort gelästert wird. Und dann kommt die Wissenschaft dazu und sie hat den Mensch davon überzeugt, dass er von sich denkt, dass er alles erreichen kann, was er möchte, dass ihm nichts unmöglich ist. Gestern hatten wir Vorträge über Seelsorgeschulung und wir hatten auch über Psychotherapie gesprochen. Auch in der Psychotherapie gibt es bestimmte Ziele, gibt es bestimmte Dinge, die angestrebt werden. Und da heißt es, der Mensch wird zum Maßstab aller Dinge erklärt. Da ist es nicht mehr Gott, der einen Maßstab gibt, sondern der Mensch selber sagt, was richtig und gut ist, was ein Maßstab sein soll. Der Mensch hat selber die Kraft zur Selbsterlösung, haben wir gehört. Nicht mehr Gott muss uns die Erlösung bereitstellen, sondern der Mensch selber kann sich erlösen. Der Mensch ist autonom, unabhängig und kann sein Leben ohne Gott verbessern. Das ist das, was die Psychologie hervorbringt, dass der Mensch Gott nicht mehr braucht, unabhängig von Gott leben kann. Und so denken die Menschen in dieser Welt. Gott ist ein Märchen, was die Menschen früher geglaubt haben. Wir brauchen Gott nicht mehr. Und wegen unserer überheblichen Stolzes und der Niederträchtigkeit, die wir in unserem Herzen tragen, wendet Gott sich vom Menschen ab. Das ist ein Element des Strafgerichts Gottes, was wir hier gelesen haben. Aber wir müssen eins immer wieder bedenken. Und es ist wichtig, Gott straft niemals, um nicht vorher zuallererst gesegnet zu haben. Am Anfang hat er die Menschen gesegnet und das war sehr, sehr gut. Und er gibt jedem Menschen die Chance, dass er auch vor der Strafe entkommen kann. Und er warnt die Menschen. Von Anfang an hat Gott die Menschen gewarnt und hat auch zu Adam gesagt, an dem Tag, da du von diesem Baum isst, wo du nicht essen sollst, was wird dann besehen? Was war die Warnung? Musst du sterben. Das war von Anfang an klar. Kommen wir zum zweiten Punkt, dahingegeben. Die folgen eigenwilligen Wege. Gott straft die Arroganz der Menschen. Er gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Diese Auslegung dieses Verses finden wir am aller eindrücklichsten, wenn wir Römerbrief lesen. Und zwar Römer 1. Römer 1, wir lesen aber nur die Verse 22 bis 26a und 28. Es wäre ganze Kapitel 1 interessant. Römer 1 von 22 weg heißt es, indem sie sich für Weise ausgaben, also der moderne Mensch, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandeln und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändlicher Leidenschaften. Und Vers 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einem verworfenen Sinn. Was bedeutet das für uns? Was müssen wir aus den Versen verstehen? Nachdem der Mensch von Gott abgefallen war, überließ ihn Gott nicht einfach seinem Schicksal. Gott setzt der Sünde Einschränkungen, Grenzen. Man nennt das auch allgemeine Gnade, indem dass er Moralregeln ins Gewissen legt und auch Regeln einer Regierung gibt, damit sie bestimmte Dinge die Menschen nicht tun. Das nennt man allgemeine Gnade, damit nicht Mord und Totschlag um sich greifen. Aber jetzt gibt's die zweite Maßregelung in Bezug auf Sünde, die Gott vornimmt. Wenn dieser Mensch arrogant wird und Gott lästert, dann nimmt Gott all diese Maßnahmen, diese Regelungen, die er eingesetzt hat, damit der Mensch geschützt werden soll, nimmt er diese Schutzmauern weg. Er gab sie dahin. Stück um Stück wird das weggenommen von Gott. Er zieht alle seine Kontrollen und Einflüsse zurück. Und jetzt überlässt Gott den Menschen sich selbst. Und das ist der Schlüssel, um zu verstehen, warum wir solch großes Chaos in unserer Welt haben. Gott gab sie dahin. Und die Menschen wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist. Doch der Mensch, der ohne Gott leben will, macht Gott für all das verantwortlich, was gegenwärtig schief läuft. Wir verstehen nicht, dass es zu Weltkriegen gekommen ist und wir verstehen nicht, dass aktuell Kriege herrschen und nicht enden wollen. Wir verstehen nicht, wenn Menschen hungern und Kinder sterben müssen und wir verstehen nicht, wenn Ungerechtigkeit auch in den politischen Reihen sich breit machen. Wir können das nicht nachvollziehen und so wird einfach gesagt, Gott ist an allem schuld. Doch Gott lässt nur zu, was der moderne Mensch seinen eigenen Willen durchsetzen kann. Weil der auflehnende Mensch die Wahrheit der Offenbarung Gottes, die Wahrheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und auf die Welt gekommen ist, um für uns das Heil zu erbringen, weil der Mensch das unterdrückt, ja, Gottes Herrlichkeit missachtet, lässt Gott sie nicht einfach nur dahin laufen, sondern er gibt sie dahin. Er muss den Becher ihres eigenen verderbten Lebens jetzt austrinken. Ich möchte dazu wieder in die Geschichte zurückgehen und wir schlagen auf 2. Mose. Zweiter Mose ist diese Geschichte, wo Israel aus Ägypten herausgeführt wird und wo sie in der Wüste sind und Gott mit ihnen einen Bund schließt. In 2. Mose 32 lesen wir die Verse 19 und 20. Da bricht Israel diesen Bund mit Gott und wir sehen, dass jemand zornig wird, und das ist Mose. Und wir wollen uns Moses Zorn anschauen, was Mose tut. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und sah, und das Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer und zermalmte es, bis es feiner Staub war, streute es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israels zu trinken. Was hat Mose in seinem Zorn gemacht? Mose zerschmetterte die Gesetztafeln, die er von Gott erhalten hatte, als Symbol, dass der Bund zwischen dem Volk und Gott zerbrochen war, weil Israel untreu geworden ist. Dann nahm er das goldene Kalb, verbrannte es und zermalmte das Götzenbild. Und das ist ein Symbol der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit ihrer eigenen Hände, was sie hervorgebracht haben, ihre Götzenbilder, die ihnen helfen sollen. Die sind machtlos. Hilflos, alles, was der Mensch aus eigener Kraft und Hand hervorbringt, nutzt ihm nichts mehr. Israel sagt, wir brauchen dich nicht, Gott, wir kommen gut alleine klar. Und dann sagt Gott zu ihnen, na gut, dann kommt damit auch alleine klar. Seht zu, wie ihr nun das Böse alleine kontrollieren könnt. Gott hat sie dahingegeben in einem verworfenen Sinn ihrer Gesinnung. Und zum Dritten macht Mose Folgendes. Mose ließ das Volk das Wasser mit dem Götzenstaub trinken. Und das ist ein Symbol, dass die Folgen ihrer Sünden auf ihr Leben zurückkommen wird. Wisst ihr, was der Haupteinwand ist, was moderne Menschen nicht an Gott glauben wollen? Warum wollen moderne Menschen hauptsächlich nicht an Gott glauben? Weil sie an ihre Freiheit glauben. Weil sie glauben, sie haben einen freien Willen und können frei als Individuum leben. Gott wird als jemand gesehen, der dieses freie Leben, der Freiheit des Menschen entgegensteht, der dieser Freiheit feindlich entgegensteht, der ihre Zukunft, wie sie sich frei entfalten wollen, bestimmen möchte. Und davon wollen sie sich entziehen, sie wollen ihr Leben selber steuern. Also verwirft der heutige Mensch Gott, weil er denkt, dass es Gott mit ihm nicht gut meint, weil Gott ihn unterdrückt in ihren Augen. Doch sobald es dem Mensch in seiner Freiheit in Schwierigkeiten gerät, verhält sich dieser moderne Mensch ganz komisch. Auf einmal möchte der moderne Mensch, dass Gott ihn so behandelt wie ein Roboter. Wieso lässt du zu, dass dieses Unheil über mich kommt? Warum geschieht dieses und jenes in meinem Leben? Gott, warum hast du nicht vorher eingegriffen? Auf einmal wirft man Gott vor, dass er ihr Leben steuern soll und eingreifen soll. Ist sehr, sehr widersprüchlich. Aber Gottes zweites Prinzip der Strafe, der Sünde, ist eben, Gott betrachtet dies als freies Individuum, der selber für seine Taten, für seine Ereignisse, für sein Leben verantwortlich ist. Gott gab sie dahin. Er hält das Böse nicht länger unter Kontrolle. Er lässt zu, dass die Gottlosigkeit um ihn herum immer größer wird und dass dein Leben auch in eine Krise kommt. Mit allen Folgen, die du als freier Mensch besitzt. Und wir fragen uns natürlich, warum tut Gott denn das? Ist es denn ein böser Gott? Warum lässt Gott das zu? Ihr wisst alle, wie es mit Kindern ist, die trotzig sind und die Dinge unbedingt durchsetzen wollen. Als Eltern lässt man sie das manchmal auch machen. Warum? Damit das Kind die Folgen sieht, die daraus entstehen, wenn man nicht auf die Eltern hört. Gott zeigt uns dadurch, was wir aus uns und aus unserer Welt machen, wenn wir unseren Weg ohne Gott gehen. Er will uns die Verdorbenheit des menschlichen Natur sehen lassen. Die Welt, die Gott verwirft, beweist auch dadurch, wenn sie ihren Weg ohne Gott gehen, dass Gott mit seiner Beurteilung mit dem Menschen, dass er böse ist, Recht hat. Dritter Punkt, weggeführt. Die Konsequenzen und Gottes Sehnsucht nach Umkehr. Das dritte Prinzip, Gott führt nach der Dahingabe eine aktive Bestrafung der Sünde auch durch. Das erste war ja, Gott hat sein freundliches Angesicht von uns Menschen abgewandt. Das zweite war, er hat alle Schutzmauern um uns Menschen abgebrochen. Dann konnten alle böse Einflüsse auch eindringen. Und der dritte Punkt, Gott lässt zu, dass die Feinde Israels sie besiegen und führt sie nach Babylon. Wir lesen Sprüche. Sprüche 13. Die Verse 13 bis 15. Und da heißt es, wer das Wort verachtet, bei dem wird gepfändet. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird vergolten. Die Weisung der Weisen ist eine Quelle des Lebens. Um zu entgehen den Fallen des Todes. Eine gute Einsicht verschafft Gunst, aber der Weg der Treulosen ist ihr Unglück. Der Weg der Treulosen ist ihr Unglück. Das sind harte Fakten, wenn wir in die Geschichte blicken, dass Gott so mit Israel umgegangen ist, dass Gott Israel hinausgeführt hat, nach Babylon verschleppt hat, durch die Feinde Israels, wegen ihrer Sünde, die sie gegen Gott gehabt haben, mussten sie das auch bezahlen. Dass Israel nach Babel weggeführt war, ist aber auch ein prophetisches Bild, was mit uns Menschen in unserer Menschheitsgeschichte geschehen wird. Wenn Stephanus hier zum Hohen Rat spricht und ihnen vorwirft, dass sie Gottes Sohn verworfen haben, warnt er sie auch gleichzeitig und bringt eine Warnung, was das für Auswirkungen auf ihr Leben in der Zukunft haben wird, wenn sie nicht umdenken, wenn sie nicht umkehren. Gott bestraft Sünde und er warnt die Menschen immer vorher. Wenn wir Gottes besondere Gerichte in der Geschichte uns in der Bibel anschauen, dann finden wir die Sintflut. Gott hat die Welt schon mal vernichtet durch die Wasserflut. Dann sehen wir den Turmbau zu Babel, dass die Sprachenverwirrung hervorgekommen ist. Der Grund, warum wir heute so viele Sprachen haben. Dann kam Israel in Gefangenschaft nach Ägypten und Ägypten wurde gestraft. Dann finden wir die Wegführung nach Babylon. Israel wird gestraft. Die Zerstreuung Israels 70 nach Christus war die Auswirkung dessen, dass sie den Sohn Gottes abgelehnt haben. Die Zerstreuung der Juden in alle Länder dieser Welt sind Auswirkungen, die schon lange hervorgesagt war. Der Holocaust und der heutige Terror, was Israel erlebt. Alles, was die Bibel schon lange zuvor als Warnung ausgesprochen hat gegen Israel. Warum geschieht das? Warum geschah das? Gott sagt, dass alles im Vorfeld heraus. Er warnt Israel, aber er warnt auch dich und mich. Es ist eine Warnung. Wenn du sein Heilsangebot nicht in Anspruch nimmst, wird das alles auch über dich kommen. Gott wird nie wieder auf uns Menschen blicken. Er wird nie wieder freundlich dich behandeln. Er wird nie wieder seine Barmherzigkeit dir zeigen, wenn du Gottes Heil ablehnst. Er warnt uns letztendlich von dem endgültigen jüngsten Gericht, was die Schrift sagt, er wird kommen und dann wird es eine ewigliche Verdammnis geben, aus der du nicht mehr rauskommen kannst. Wir lesen 2. Petrus. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 bis 9 wollen wir lesen. Da geht es darum, Gott gibt den Menschen dahin, aber um dir und mir die Augen zu öffnen. Er will dir die Augen öffnen, bevor es zu spät ist, damit wir die Katastrophe sehen, zu der wir hinsteuern, die wir uns selber einbrocken. Und es tut Gott, weil er uns lieb hat und nicht will, dass wir verloren gehen. Und wir lesen von Vers 3 weg. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter und Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die das behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hat, und zwar durch das Wort Gottes, durch welches die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging, also die Sündflut. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Was sollen wir denn erkennen? Anhand von dem Text sehen wir, dass wir was erkennen sollen. Das Gericht bestimmt ist von Gott. Er hat diese Welt schon mal gerichtet. Es existiert ein Gericht momentan in dieser Welt, aber es wird ein Gericht kommen, das letzte Gericht, was endgültig sein wird. Und warum erduldet Gott die Welt so, wie sie ist? Warum hat er sie nicht schon vor langer Zeit endgültig vernichtet, wenn die Welt so böse ist? Das haben wir auch gelesen. Weil Gott die Menschen liebt, weil Gott nicht will, dass ein einziger Mensch verloren geht. Es ist die Liebe Gottes, die uns unsere Abscheulichkeit, unsere Hoffnungslosigkeit zulässt, weil er will, dass wir das sehen, worauf wir zusteuern, und weil er uns anders nicht mehr erreichen kann. Weil alle Appelle, die Gott an uns Menschen gerichtet hat, die haben wir verklingen lassen, die haben wir nicht ernst genommen, alle Warnungen hinter uns geworfen. So versucht er es auf einen anderen Weg, uns zum Hinhören und zum Hinsehen hinzuführen. Und das ist auch, komme ich zum Schluss. Heutzutage strömen extrem viele Informationen auf dich und mich ein in unserem Leben. Aber wenn wir Gottes Wort kennen, dann wirst du klar sehen. Das Wort Gottes gibt dir Klarheit, dass du siehst, wie die Welt ist und was Gott für einen Plan mit dieser Welt hat. Gott möchte uns zur Buße rufen und uns sein wunderbares Heil in Jesus Christus geben. Das liegt nicht an Gott, dass wir nicht gerettet werden, sondern es liegt an jedem Einzelnen, der diese Entscheidung für sich nicht angenommen hat. Und wirst du vielleicht sagen, ja, der Tod vom Herrn Jesus Christus, das war ein Unglück, das war ein ein Versehen oder eine Katastrophe für die Menschheit, aber es war doch nichts Besonderes an dem Herrn Jesus dran. Der Herr Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil es Gottes Plan war. Und der Tod war kein Versehen, sondern es war das Handeln Gottes für dich und für mich. Im Römer 8, Vers 32 steht, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle, und da bist du mit eingeschlossen, dahingegeben hat, wie wird er uns und dir nicht mit ihm auch alles schenken? Wozu gab Gott seinen Sohn jetzt dahin? Damit der vollständige Zorn Gottes, den er gegen die Sünde hat, damit er stellvertretend auf seinen Sohn niedergeht. Wir haben die drei Prinzipien gegen die Sünde gesehen, die Gott hat. Er wandte sich in seiner Gegenwart von uns ab. Genau das kam über den Herrn Jesus, als er am Kreuz war, musste er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er unsere Sünden auf sich trug. Die zweite Prinzip war, er gibt uns in einem verworfenen Sinn dahin. Er nimmt die Grundmauern, die Schutzmauern um uns weg. Und genau das ist über den Herrn Jesus auch gekommen. Alle Grundmauern, alle Schutzmauern sind hinweggenommen und das Unheil, die Ungerechtigkeit und das Gericht kam über den Herrn Jesus und er wurde ans Kreuz geschlagen. Und wir haben gehört, der dritte Prinzip, er bestraft uns aktiv in unserem modernen Babylon, in dem wir leben. Er verpflanzt uns und genau das ist über den Herrn Jesus gekommen. Er hat ihn verpflanzt aus dem Land der Lebenden und hat ihn versetzt in das Land der Todesschatten. Er musste sterben. Das alles hat da Jesus auf sich genommen, damit dieses Gericht nicht über dich kommen muss. Gott bestraft ihn für unsere Sünden in allen drei Bereichen. Und deswegen gilt auch dieser Spruch, gute Einsicht verschafft Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hier Unglück. Wenn du einsiehst, dass du gegen Gott rebelliert hast, wenn du begreifst, dass Gott diese Rebellion bestrafen muss und diese Bestrafung eine ewige Auswirkung hat, dass du von Gott verlassen, dahingegeben und verpflanzt wirst ins Land der Todesschatten, dann musst du erkennen, was Gott dir für ein Angebot macht im Herrn Jesus Christus. Und Gott will, dass wir umkehren, dass wir unsere Sünden einsehen, erkennen und Buße tun. Buße bedeutet umkehren zu Gott, eingestehen, dass wir sündig und schlecht sind. Und Gott möchte dich nicht ins Unglück laufen lassen, sondern will dich zurückführen und ins Vaterhaus führen. Die Tür der Gnadenzeit ist immer noch offen. Und der Tag der Gnade von Gott ist immer noch da. Und die Schrift sagt dir heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, mach es nicht so wie deine Väter, wie deine Vorväter. Tu Buße, glaube dem Wort Gottes in Bezug auf Jesus Christus, dem Heiland der Welt, und du wirst gerettet werden. Amen.